Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute ist Hagen Decker zu Gast, Filmemacher und Podcaster, Regisseur von Musikvideos, bekannter Bands, preisgekrönter Podcaster. Ich glaube, das habe ich jetzt eben vergessen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Ja, heute im Moment, das Mikro muss ich noch aufmachen.
Ah, jetzt höre ich mich auch, schön.
Ja, genau, wir hatten eben technische Probleme, aber hallo, jetzt also, herzlich willkommen nochmal ganz offiziell.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ist immer sehr schön, live im Radio zu sein.
Ich habe ja jetzt eben alles Mögliche aufgezählt. Also Filmemacher, Regisseur, Musikvideos. Wir beginnen aber mit dem Podcast, weil der eben leider zusammenfasst, unter welcher Überschrift ihr Leben lange gestanden hat, in gewisser Weise auch noch steht. Sucht und Süchtig heißt der Podcast nämlich, den Sie zusammen mit John Cook machen. Das ist eine Idee während einer Therapie gewesen, oder?
Das ist korrekt, ja. Wir haben uns in einer Einrichtung kennengelernt, in der man quasi auf einen Therapieplatz wartet. Das nennt sich Übergangseinrichtung. Ja, ja. Wir hatten beide schon, John mehrere Therapien, ich eine Therapie. Also das ist richtig stationär, war das in dem Fall, wo man für ein paar Monate in einer Einrichtung auch lebt. Das ist dann das Zuhause von einem. Mhm. Und wir hatten beide aber nach eben der letzten Therapie einen Rückfall. Und bei mir war das dann auch so, dass tatsächlich auch meine Partnerin mich verlassen hat. Ich musste zu Hause ausziehen und ich hatte auch eigentlich keine Freunde mehr und war ja relativ einsam und alleine. Und tatsächlich muss ich ehrlich sein, es hat nicht viel gefehlt, dann den Weg zur Obdachlosigkeit. Ja. Und dann hat mich diese Einrichtung quasi gerettet.
Die Einrichtung gerettet, aber auch der Podcast, ist der auch so richtig Teil von der Therapie eigentlich? Kann man das so sagen?
Ach so, jetzt auch mittlerweile. Mhm. Ja, also in der Einrichtung hatten wir dann eben die Idee und haben auch begonnen, dann auf der Therapie, die danach kam, angefangen zu produzieren. Aber ja, mittlerweile, wir machen das jetzt 2 Jahre im Oktober und man kann schon sagen, dass das wöchentliche Gespräch für John und mich auch eine Art Therapie ist. Ja.
Und auch eine Art Auftrag? Ist das auch eine Art Auftrag?
Ja, den haben wir uns selbst gegeben. Wir nennen das auch gerne unsere Mission. Mhm. Wenn man so am Tiefpunkt seines Lebens war und weiter konsumiert hat, obwohl zum Beispiel man Vater wird, ja, das war bei mir auch so sehr, sehr bitter. Einfach weil meine Krankheit so stark ausgeprägt war, möchten wir alles versuchen und auch so laut wie möglich sein, dass Menschen ihren Konsum frühzeitig hinterfragen. Ist das freiwillig oder freue ich mich schon so sehr auf Freitag, um dann wieder was auch immer zu konsumieren, geht ja immer Alkohol los. Diesen Konsum zu hinterfragen, bevor was Schlimmeres passiert, denn das hört man bei uns in der Sendung.
Und man hört bei euch in der Sendung oder bei Ihnen in der Sendung immer am Schluss, bleibt sauber. Ja. Seit wann sind Sie sauber?
Seit über zwei Jahren. Irgendwann weiß man nicht mehr genau den Tag, aber es sind jetzt 2 Jahre und 3 Monate.
Ist ja eigentlich besonders gut, wenn man den Tag nicht mehr genau weiß, oder? Mhm. Podcast Sucht und Süchtig, Millionen Streams und Deutscher Podcastpreis. Über den Mut zur Ehrlichkeit reden wir hier gleich auch in dieser Stunde. Hagen Decker.
Schönen guten
unser
Tag.
Gast.
Ja, hallo. Genau. Ich grüße alle Autofahrer.
Alle Autofahrer und alle, die nicht im Auto sitzen, noch hoffentlich auch.
Natürlich.
Jedenfalls sprechen Sie offen über Ihre Kokainsucht. Sie haben es eben gerade gesagt, weil Sie selber gemerkt haben, wie wichtig es ist zu merken, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Und mit dem Problem möchte ich anfangen. Wie fing das Problem Kokainsucht an? Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kokainkonsum?
Ja, erinnere ich mich ziemlich gut. Ja, es ist ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe das schon öfter beschrieben, als für mich war das wie Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen, mein erster Konsum. Ich habe mehrere Dinge ausprobiert in meiner Jugend. Ich war da schon relativ ängstlich, muss man sagen. Also ich begann mit Alkohol und habe auch Cannabis konsumiert, schon zu Schulzeiten. Da ist auch natürlich auch ein Thema, wo wir versuchen aufzuklären, dass man das doch nicht so früh macht alles. Der Kokainkonsum hat mich dann wirklich sofort gefesselt und in einen.
Gefesselt, weil er so gut war? Weil es das Erlebnis so gut war?
Ja, es ist multifaktoriell. Also zum einen hat mir der Rausch gefallen, ja. Mhm. Zum anderen sind viele Dinge unterbewusst passiert, die ich so, von denen ich mir nicht bewusst war. Also da reden wir vielleicht später nochmal drüber, über meine Sozialisation. Aber das ist einfach so, dass ich einen Glaubenssatz hatte. dass ich ein Versager bin, ein Loser, nichts und diesen hat der Kokain behoben, unterbewusst, ja, und deswegen habe ich sofort weiter konsumiert.
Aber was Sie gerade gesagt haben, hat mich nämlich stutzig gemacht, oder was heißt nicht stutzig, aber darüber habe ich nachgedacht, weil ich in Ihrem Podcast eben auch eine Folge dazu gehört habe. Sie haben gesagt, also mit diesem Schwarz-Weiß-Farb zum Farbfilm, so.
Ja, ja, ja.
Also ein geniales Erlebnis sozusagen. In Ihrem Podcast Sucht und Süchtig haben Sie sich mit einer Folge auch mal ganz intensiv mit diesem ersten guten Gefühl beim Konsum auseinandergesetzt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es wichtig, so zu betonen? Animiert das nicht? Verleitet das nicht?
Also erstmal taten wir uns sehr lange schwer, darüber besser zu sprechen, weil wir haben ja noch in Therapie angefangen auch zu senden. Und dann ging es natürlich um sehr viel am Anfang, um was wir verloren haben. Und das ist ja auch immer Teil unserer großen, unseres Spreches. Wir wollen ja eben aufklären, dass die Leute ihren Konsum hinterfragen. Es gehört aber auch natürlich dazu, wir müssen ja auch die Menschen abholen, die, oder versuchen es, die erst begonnen haben zu konsumieren. Und wenn wir sagen, du bist nicht allein, meinen wir natürlich auch damit die Menschen, die schon süchtig sind. Aber du bist nicht allein, ist ja auch bezogen auf die Menschen, die noch Spaß mit den Drogen haben. Ja. Denn das hatten wir ja auch am Anfang.
Würde was fehlen, weil ich eben von Ehrlichkeit geredet habe, würde was fehlen, wenn man nicht sagen würde, es fängt auch gut an, weil sonst würden wir uns ja
also
fragen, warum
alle,
hat er überhaupt angefangen.
Also ich verallgemeine jetzt mal ganz kurz, das soll man eigentlich nicht machen, aber alle Drogen machen am Anfang Spaß. Also es gibt sehr wenige Momente, wo, ich meine, und selbst wenn sie keinen Spaß machen, wie zum Beispiel beim Alkohol, das wird jeder kennen, deswegen nehme ich das als Beispiel, wenn man mal zu viel getrunken hat, sagt man am nächsten Tag, oh Gott, ich trinke nie wieder. Das werden Sie sicherlich kennen auch, aus Ihrem eigenen Leben kann ja sein. Was macht man dann 2 Wochen später? Man trinkt erneut und so ist das bei vielen anderen Substanzen auch.
Wie sind Sie ans Kokain gekommen? War das leicht?
Es wurde mir angeboten an diesem Abend. Ja.
Und dann der Konsum, war das leicht? Ist das ein Unterschied zu heute, auch Konsum, also Kokain ranzukommen?
Also damals war das noch sehr kompliziert. 2007, da musste man von einem anderen, der auch Konsument ist, von den Händler, also den musste man zu zweit den Händler treffen und dann sagen, hier, das ist Hagen, der ist jetzt ein Kumpel von mir, der will jetzt auch bei dir einkaufen. Und dann hat man die Handynummer bekommen. Also man hatte sehr wenige Handykontakte und die hatten auch Öffnungszeiten damals. Und irgendwann hatten die auch geschlossen, dann waren die nicht zu erreichen, was natürlich für mich als Süchtigen dann schon immer sehr genervt hatte. Dann hat man mehr gekauft und aber auch viel mehr konsumiert und hatte dann doch zu dem Zeitpunkt, an dem man es eigentlich brauchte, nichts mehr übrig. Also man hört schon, wie absurd das alles ist. Heutzutage ist das leider ein Kinderspiel. Also man kriegt 24/7 alles, was man möchte in dieser Stadt. Ja, ich will jetzt nicht den Weg beschreiben, aber ich kenne...
Nee, das müssen wir auch nicht machen, das stimmt. Aber einfach nur, um
aber
Hinterkopf
es ist,
zu haben.
Es ist 3 Klicks entfernt. Ja.
Ja. Welche Anlässe gab es anfangs zu konsumieren?
Also wie gesagt, zum einen natürlich der Rausch. Das heißt, wenn man auf einem Club war, auf einer Party...
Also war anfangs Party-Droge.
Genau, aber wie gesagt, auch eben bei mir war schon dieses Weiterkonsumieren, war eben dieses Unbewusste, dass ich mich zum ersten Mal wie ein vollständiger Mensch gefühlt habe, ohne diesen, das habe ich eben auf Therapie jetzt lernen dürfen. Einer meiner Haupttherapieziele war, warum wurde ich eigentlich überhaupt abhängig? Und das muss ich schon immer bei mir mit dazu sagen, ne? Also, aber bei Kokain gibt es zwei Sachen, zum Beispiel so wie es bei mir ist, dass man eben dass die Droge sofort eine Funktion hat. Das war sehr starkes Abhängigkeitspotenzial. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand, der noch nie Drogen genommen hat, wenn der 14 Tage jeden Tag Kokain nimmt, ist er auch abhängig. Also diese Substanzen, nicht alle, machen halt einfach auch abhängig.
Sie haben eben von diesem Glaubenssatz gesprochen. Mhm. Der Glaubenssatz, der Ihnen jetzt erst bewusst geworden ist, der bis dahin hieß, ich bin ein Loser, ich krieg irgendwie nichts hin. Über Ihren Weg würde ich gerne noch ein bisschen ausführlicher sprechen, also auch den beruflichen Weg.
Ja.
Aber Tatsache ist ja, dass Sie zu dem Zeitpunkt, wo Sie vom Schwarz-Weiß-Film sprechen, dass Sie da Macher von Musikvideos waren, von bekannten Musikern, wie Tim Bensko, Jupiter Jones, Polarkreis 18, Frieda Gold. Ihr Leben war aufregend, Sie waren in der Welt unterwegs.
Ja, das ist verrückt, ne?
Ja, das war doch kein Schwarz-Weiß-Film. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Ja, das ist natürlich mein Thema. Also ich habe ja auch so einen Drive gehabt als Regisseur, weil ich meine Eltern unbedingt beweisen wollte, dass ich doch was kann. Aber ich habe das, also es ist auch nicht gesund gewesen, ja, dass ich in kürzester Zeit so viel gedreht habe. Das war alles auch eine sehr schwierige Phase, ehrlich gesagt. Das ist nicht so toll, wie das jetzt vielleicht klingt.
Darüber wollte ich auch noch, also ja. Über Wofür wollte ich auch noch ein bisschen, genau, aber also das, was so krass auffällt, ist eben, ich bin ein Loser und gleichzeitig irre erfolgreich. Also das kriege ich nicht, dass da die Droge überhaupt helfen muss.
Ja, da können Sie, glaube ich, viele Leute fragen, die in der Öffentlichkeit stehen, wo man immer denkt, ja, aber du hast doch gar keine Probleme. Mhm. Ja, das ist dann noch anders.
Was ist denn jetzt das Gefühl?
Aufgrund der vielen Therapie weiß ich jetzt, dass ich kein Versager bin. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt das Gefühl, das war eine sehr intime Frage. Ich bin okay im Moment. Mhm. Also ich war noch nie so sehr bei mir, wie ich mich jetzt fühle. Also wenn ich jetzt hier sitze und spreche, dann bin ich das. Und dann ist das auch keine Rolle oder so. Das ist natürlich für mich sehr entscheidend, da ich ja 15 Jahre gelogen habe. Also in diesen 15 Jahren Konsum ist man ja nur am Lügen. Ja, also wann konsumiere ich, wird gelogen, mit wem konsumiere ich, wo ist das Geld, wo warst du gestern oder eigentlich alles. Ich habe kein wahres Wort mehr gesprochen, deswegen war ja auch irgendwann auch niemand mehr da in meinem Leben. Also ich habe mir jetzt wieder was aufgebaut zusammen mit John und bin da sehr, sehr motiviert, diese Arbeit zu tun. Und ich bin auch froh, dass ich in der Balance bin.
Hagen Decker hat gerade was gesagt, nämlich von diesen Lügen, von diesem Lügengebäude. Und mich interessiert, wie reagiert eigentlich das Umfeld, Familie, Freunde? Was bekommt es mit von der Sucht? Hagen Decker, ja. Regisseur, Podcaster, um Rausch und letztlich Sucht geht es bei Ihnen. Und ja. Weil wir jetzt gerade berauschendes Getränk hatten, Alkohol ist auch schon erwähnt worden. Welche Rolle spielt der Alkohol bei Ihnen?
Schon insofern, dass das die erste Droge war, die ich konsumiert habe.
Zur Konfirmation oder
genau,
sowas?
Genau, ja. Alkohol ist eine harte Droge, ja. Mhm. Medizinisch in der gleichen Kategorie wie Heroin, da muss man aufpassen. Da wollen wir auch zur Aufklärung beitragen, passiert noch nicht so richtig. Und dass ich hier zum Beispiel aufgewachsen bin, dass man dann ab 14 trinken durfte, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
Also ich denke, das kennen viele, meine Generation auch, in den 60ern geborene, im Elternhaus also war der Alkohol dann zur Konfirmation, kannst auch mit anstoßen und
genau.
So.
Und dann kommt das so langsam in dein Leben und natürlich auf der Oberstufe dann auf dem Gymnasium war das ein Thema, aber bei mir wurde es ehrlicherweise, ich war nicht oft so richtig krass betrunken, da ich da Angst hatte und mir der Rausch auch nicht so gefallen hat. Mhm. Aber dann zum Kokain gehörte das schon stark mit dazu. Also ich habe dann Mischkonsum betrieben, ich habe sehr viel Kokain konsumiert und auch dann Alkohol.
Sie haben neulich in Ihrem, ich weiß gar nicht, war es im Podcast oder haben Sie sich so gemeldet, da haben Sie ganz extrem heftige Kritik geübt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Oh ja.
Wegen dem EM, der Europameisterschaft Sponsoring durch Alkoholhersteller. Also Sie versuchen also gerade eben die Sucht eben nicht nur auf Kokain, sondern tatsächlich mal den Blick auf unsere Alltagsdroge zu lenken.
Ja, Alltagsdroge, das ist ein schöner Begriff, ja. Es ist halt einfach so, dass wir natürlich, sag ich mal, im Laufe unserer Abstinenz, wir konnten uns erst um uns kümmern, in dem Podcast, dann konnten wir ein bisschen mehr uns auch, also wir laden ja auch ganz viele Gäste ein, also wir besprechen andere Substanzen, wir haben Ärzte dort, Therapeuten, und wir haben natürlich, sag ich mal, das Meinungsbild in meinem Kopf bildet sich natürlich jetzt auch in meiner Abstinenz viel mehr. Und mir fallen natürlich jetzt Dinge auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind, weil ich natürlich jetzt die aus dieser Suchtperspektive komme, ja, und einfach mit so vielen Leuten in Gruppen saß, die eben auch eine starke Alkoholabhängigkeit haben. Und da will ich einfach hier und da, wenn es mir möglich ist, auch darauf hinweisen, ohne jetzt aber auch mit dem Finger zu zeigen, das ist uns sehr wichtig. Auch beim Thema Alkohol, wir wollen niemandem sein Feierabendbier madig reden, darum geht es nicht. Und im Zuge der Europameisterschaft ging es einfach darum, dass da in Teilen auch im Studiogespräch Alkohol verherrlicht wurde. Und das ist dann schwierig, wenn Kinder zu gucken und Jugendliche.
Ja, und gerade bei Fußball, ne? Da guckt nun wirklich von jung bis alt jeder.
Ja.
Also eben wirklich den Blick darauf richten. Und Sie hatten eben auch gerade gesagt, auch durchaus durch im Elternhaus konfrontiert. Sie sind jetzt 40?
Man muss ja irgendwann überlegen. Also wenn man über 30 ist, weiß man nicht mehr genau, wie alt man ist.
Man will es vielleicht nicht mehr wissen.
Ich denke, ich bin 41.
Und 41. Erzählen Sie mal von Ihrem Elternhaus. Sie haben es vorhin schon irgendwie erwähnt.
Ja, das
ist. Was war es für eine Familie?
Das versuche ich
oder
mal.
Oder ist es für eine Familie?
Also auch hier muss ich sagen, ich erzähle das nicht, um mit dem Finger drauf zu zeigen, aber es ist einfach so, ich habe Mitte 30 feststellen dürfen, erst dort im Gespräch mit anderen Menschen, dass meine Kinder doch ein bisschen anders war als bei anderen. In meinem Elternhaus gab es jemanden, der war ein sehr starker Choleriker. Ich müsste nochmal genau gucken, aber es ist ein sehr, sehr starker Narzisst. Also er war nie schuld bei irgendwas und es wurde sehr viel gebrüllt. Und,
Sie hatten Angst zu Hause?
Ja, also wir hatten mal, also wenn wir live sprechen, also unser Live-Programm Mensch sucht Gefühle, da sprechen wir auch viel über Angst und Angst ist eigentlich eins meiner ersten Gefühle, an was ich mich überhaupt erinnern kann. Mhm. Ja, und das ist natürlich nicht schön und es gibt da so ein paar Beispiele, aber ein paar Beispielsituationen, aber es war, ich wurde zum Beispiel mal verletzt, ja, beim Spielen auf dem Hof und mit einem, also einem Loch im Kopf hieß das damals, so eine Platzwunde, ja, sehr stark geblutet. Und mein Vater hat mich aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Er hat mich zu Hause sitzen lassen, bis meine Mutter 4 Stunden später von der Arbeit kam. Mhm. Und das ist so ein Beispiel und hat mich aber auch, also hat mich angebrüllt und gesagt, das war meine Schuld, dass ich verletzt wurde von wem anders beim Spielen. Ne? Und das ist halt so.
Zur Erinnerung dann so.
Also es war absurd und da sitzt du da als kleines Kind, das war, glaube ich, da war ich 4 oder so oder 5. Und kommst nicht darauf klar, dass mein Papa mich jetzt nicht ins Krankenhaus bringt oder mir hilft oder mich tröstet oder mich, weiß ich nicht, mir ein Pflaster gibt. Ja.
Das und andere Gefühl war ja das, was Sie eben vorhin auch gesagt haben mit diesem Loser. Also wurde das im Elternhaus auch, also oder wurden Sie gestärkt
das,
im Elternhaus?
Das ist so das Gefühl, was ich damit bekommen habe. Ja. Und
Wie sind Sie dann, also Ihre Karriere als in der Musik- und Werbefilmbranche ist ja ziemlich steil gewesen und hat mit einem Praktikum, glaube ich, in der Filmproduktion angefangen. Haben Sie da selbst den, also aus dem Elternhaus wird ja offenbar so ein Schub nicht gewesen sein, das mussten Sie selbst sich suchen. Auch die Idee, was wäre richtig für mich oder wie war das?
Ich fand immer toll, wenn in Berlin gedreht wurde, also wenn man dann das ist ja heute noch so, die großen Scheinwerfer und die schwarzen Autos und die coolen Männer in den Männer und Frauen in den North Face Jacken und den Walkie Talkies, da wollte ich dazugehören und in einem Gespräch mit einem Freund hat er gesagt, mach doch ein Praktikum in der Filmproduktion. Da bin ich tatsächlich alleine nicht drauf gekommen und habe mir damals dann die gelben Seiten genommen, also haptisch als Buch und habe bei A Filmproduktion Berlin bei A angerufen und habe dann ich kam glaube ich bis F und dann hatte ich 20 Menschen, die gesagt haben, bitte schick uns was. Bei 3 sollte ich vorbeikommen und einer hat mich dann genommen und dann war ich erstmal für 3 Monate quasi Praktikant. Das hieß halt Autos waschen, Geschenke für die Kinder kaufen,
Kaffee kochen.
Vom Chef ganz viel Kaffee kochen.
Ja.
Richtig viel Kaffee kochen.
Und wie ist dann weitergegangen?
Ich bin dann, ich wurde dann verlängert, weil ich so guten Kaffee gekocht habe tatsächlich.
Aber es war auch interessant weiter. Also es hat sie so
Fand das magisch. Das war einfach magisch. Da ging es halt da wurde auch gerade dann was gedreht. Das war eine Werbefilmproduktion und ich bin dann länger geblieben und ich habe mir nachts das Schnittprogramm reingezogen. Also der Chef war ganz toll, Roman Kuhn, liebe Grüße. Ich durfte quasi da, es gab auch eine kleine Kamera in der Firma, die durfte ich benutzen und ich habe dann angefangen, selber mir Dinge beizubringen, neben meiner eigentlichen Arbeitszeit, von den Sachen, die da rumstanden. Also er meinte, hier ist alles,
probier aus.
Hier ist alles da. Man konnte sogar pennen in der Firma. Da gab es ein Schlafzimmer. Für Notfälle quasi, für Nachtschichten. Aber ich bin dann auch manchmal da geschlafen, weil ich so viel Zeit gebraucht habe, von Charlottenburg nach Hoppegarten. Naja, und dann habe ich irgendwann was im Büro gedreht, dann geschnitten, dem Chef gezeigt und dann durfte ich dem Cutter assistieren. So ging es weiter. Ja? Und dann, so habe ich quasi fast bis auf Beleuchter war ich nie beim Film und Grip, das sind so die, wo man die Kamera auf Schienen stellt und so, aber doch sehr viele Departments, wie wir sagen, habe ich durchlaufen. Und dann irgendwann gemerkt.
Das schadet ja nicht, ne?
Das schadet gar nicht, weil ich weiß, was ich von den Leuten erwarte, wenn man das mal selbst gemacht hat, ja. Und ich habe auch immer sehr viel Verständnis für die einzelnen Arbeitsabläufe. Und irgendwann habe ich dann mal einen Kurzfilm gedreht als Regisseur und habe dann gemerkt, meine erste Regiearbeit, dass mir die Verbindung von allen einzelnen Departments am meisten zusagt und ich da auch Talent habe. Also man muss die Verantwortung tragen natürlich, wenn es scheiße läuft, aber man hat halt auch den meisten kreativen Einfluss auf das Endprodukt. Und dann war klar, ich bin Regisseur.
Also dann war das tatsächlich, also quasi ohne eine Ausbildung, jetzt ja, ja. ohne eine schulische oder
ich
was weiß
nichts,
ich, Ausbildung,
nichts dazu
sondern
gelernt.
Also vom ja. Kaffeekocher zum Regisseur auch. Ich glaube, ich habe irgendwo, war das in Ihrem Podcast, wo Sie erzählt haben, dass Sie eben diese Kamera, die Ihnen immer geliehen wurde, ja. zu einem Konzert mitgenommen haben und dann nachts tatsächlich den Film gedreht. Ne?
Das stimmt,
und
ja.
Also das war so das erste Musikvideo, das, so ganz
ja,
alleine.
Das, ja, genau. Ich fand Polarkreis 18 toll und habe dann mit einer Fotokamera einfach einen ganzen Abend Fotos gemacht und daraus ein Musikvideo geschnitten und habe das am nächsten Tag allen E-Mail-Adressen, die ich im Internet finden konnte, von Polarkreis 18, das war glaube ich damals beim Motor, waren die. Entschuldigung. Und dann haben die das als offizielles Musikvideo veröffentlicht. Kann man heute noch nachgucken. Polarkreis 18 Under This Big Moon. Sehr schönes Lied, tolles Video. Und danach habe ich dann dadurch allein drehen dürfen, was dann der erste große Erfolg war von mir. Echo nominiert als bestes Video.
Also Hagen Decker, seine Videofilme vielfach ausgezeichnet. Später nicht nur Musikfilme, sondern auch Werbefilme. Aber eben dieser kreative Höhenflug
begleitet mit Kokain, ja.
Geht an die Substanz. Beim Songtitel
ja.
Nordpol habe ich jetzt eben auch an Polarkreis 18, also naja gut, also war ja jetzt auch erwähnt und dann Polarkreis 9.
Ja, ja.
Allein, also die Dresdner Band hat sich inzwischen aufgelöst, aber 2009 haben die alle Charts gestürmt und ihr Video wurde für den Echo nominiert, das Werk eben hier von meinem Gast,
ja.
Hagen Decker.
Das ist korrekt.
Bin Sie stolz?
Ja, also das war damals wirklich unfassbar außergewöhnlich. Wir sind da in Norwegen über einen Gletscher und das war mein zweites oder drittes Musikvideo überhaupt. Und ich weiß noch, wie damals Universal Music meinte, wir nehmen zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder so viel Geld in die Hand. Also das war fast sechsstellig, das Budget.
Auch für Sie als Regisseur?
Nee. Nee, ich habe als Musikvideoregisseur verdient man tatsächlich im Grunde gar kein Geld. Aber um nochmal aufs Video zu kommen, wir sind damals noch mit dem Helikopter, da gab es noch keine Drohnen und ich habe natürlich auch viel Mist gemacht da, also produktionstechnisch war das auch alles noch nicht so ausgereift. Von mir war ein bisschen Geld verloren hier und da, nicht so gut ausgegeben, aber man romantisiert natürlich auch rückblickend solche Dinge. Zu dem Zeitpunkt war ich aber doch, war das eine schöne Sache und führte dann ja auch, also dieses Video führte dann eigentlich für mich auch zu anderen Jobs, ja.
Wie einfach war das eigentlich? Also ich habe so gedacht, also gut, die waren ja vielleicht jetzt auch noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, aber
nee,
so.
Nee, die waren ja davor.
Ja, genau, aber diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen, der gerade noch Praktikant war und sein zweites oder drittes Musikvideo und dann Leuten, die vielleicht dann eben wie Tim Bensko oder so, waren damals auch noch nicht so bekannt. Ne? Aber diese Zeit, also wird man da gleich anerkannt in dieser Szene, wenn du da einen Film machen willst?
Interessant. Also ich war halt schon immer dann als Regisseur sehr überzeugt, dass ich das kann. Also
da war dann die Überzeugung da, nicht dieses, ich kann das nicht.
Genau. Aber auch da schon sehr nach außen produziert. Also auch nicht gespielt, ich habe das schon gefühlt, ja. Dass man mir da jetzt nicht viel vormachen kann und dass ich auch sehr viele Dinge, also man muss mal verstehen, an so einem Drehtag gibt es 1000 Variablen, die nicht funktionieren können. Das ist sicherlich bei euch hier in der Produktion am Tag auch so, dass man, es gibt immer so ein paar, wie sagt man, Fehler, wenn die passieren, dann kann alles zusammenbrechen. So Main Errors und das passiert an einem Filmset halt alle paar Minuten, dass irgendwas nicht so richtig klappt wie geplant und dann muss man halt spontan agieren können. Und meine
und
große Stärke war schon immer, dass mir dann was einfällt, was vielleicht sogar besser ist als die Ursprungsidee. Und mit diesem Auftreten war ich dann eigentlich, also gab es da nicht großartige Probleme. Es ist eher so, dass man manchmal sich mit jemandem versteht und manchmal auch nicht, so wie immer im Leben.
Aber was natürlich dahinter steht, also der Erfolg, der große Erfolg ist ja großartig, aber natürlich wächst da auch dann durch immer mehr Aufträge der Druck, das alles bewältigen zu können,
genau,
oder? Also weil ich jetzt gerade vom kreativen Druck eben auch, glaube ich, gesprochen habe schon.
Der kreative Druck ist zum einen total toll, zum anderen ist es die Katastrophe. Also weil man ja ganz viel im Wettbewerb ist, also wir nennen das immer Pitch, das ist bei den Musikvideos so und auch bei der Werbung, Also ich muss ja 10 Konzepte schreiben für 10 Bands und wovon ich dann eins gewinne. Ja, also und das machen alle anderen Regisseure auch. Also wenn da ein Projekt ausgeschrieben ist, dann sind da immer 2 bis 4 andere Regisseure auch dabei, die auch ein Konzept schreiben, ein 50-seitiges PDF. Ja.
Und das ging irgendwann nur noch unter Kokain?
Genau, richtig, richtige Folgerung. Ich habe irgendwann musste mal ein Konzept von heute auf morgen fertig werden, so über Nacht, das kommt auch mal gerne mal vor. Und es war dann auch an so einem bestimmten Abend, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Ich kannte da Kokain schon aus der Party, aus meinem Wochenende quasi. Das war vielleicht so ein paar Monate, also ging relativ schnell nach Erstkonsum. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich Kokain für das Konzept. Und es hat natürlich großartig funktioniert. Ja, ich habe die ganze Nacht geschrieben, 50 Seiten mit Layout und Moodbilder und Grafikdesign. Und dann habe ich auch den Job gewonnen. Und ich hatte Spaß, also ich hatte quasi Spaß und das führte zu einem positiven Ergebnis. Und das war natürlich blöd, dass mir das so passiert ist. Denn ich war natürlich danach der Meinung, das klingt jetzt immer so naiv, ne, wenn ich jetzt retrospektiv darüber, aber es war so, dass ich danach kein Konzept mehr ohne Kokain geschrieben habe. Also alle meine Konzepte sind intoxikiert entstanden. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Ja, reinziehen. Okay.
Ja, nee, lieber nicht.
Genau. Ja, aber das ist für mich wirklich absurd. Also sicherlich sind das nicht alles Ideen, die wären mir auch so gekommen, aber ich war ja sehr schnell auch abhängig. Und so zog sich das aber auch in den Konzepte schreiben mit in mein Leben, in verschiedenen Ebenen. Ja,
ja, genau, also weil sie hatten, sie haben Familie, also war das zu dem Zeitpunkt schon, dass sie...
Nee, da hatte ich noch keine Kinder, nee. Mhm. Aber schnell dann.
Ne? Ja, also wenn das erstmal alles so fluppt durch das Kokain eigentlich, bis zu welchem, wie lange ging das denn gut? Also Anführungsstrichen.
Ich habe ja leider am Ende 15 Jahre konsumiert, aber rückblickend muss man sagen, das ging eigentlich überhaupt gar nicht lange gut. Also das ging keine 2 Jahre gut. Ja, das versuchen wir auch immer wieder in Sucht und Süchtig zu thematisieren, dass der Anfangsspaß relativ schnell aufhört, wenn die Abhängigkeit da ist, man leider weitermacht, trotz negativer Konsequenzen im Leben. Das ist auch einer der 6 Punkte der WHO zur Abhängigkeit. Den habe ich relativ schnell erfüllt. Also man muss sagen, man ist ja unglaublich unausgeglichen. Also wenn ich am Wochenende schon Drogen nehme, dann 2-3 Mal in der Woche, gerade bei Kokain, wann schlafe ich denn dann überhaupt noch? Ja? Mhm. Also ich habe sehr wenig geschlafen, ich habe sehr wenig gegessen.
Das hat doch das Umfeld mitbekommen, oder?
Oh, ich war da schon sehr gut im Verschleiern. Ja, dann habe ich halt ein bisschen Magen oder mir geht's nicht so gut, ich bin krank.
Und die Freundin?
Ja, ich habe das nie zugegeben. Ne? Ich habe immer krass gelogen. Ja, klar haben die das irgendwie mitbekommen, aber also wenn du mir die Frage gestellt hast, sag mal, du hast doch gerade konsumiert, ich sehe das doch, dann habe ich immer gesagt, nein. Ich habe nie den Leuten ins Gesicht gesagt, ja, du hast recht und ich habe übrigens ein Problem. Auch das wieder ein Beispiel, wofür wir so viel Werbung machen, seine Liebsten mit ins Boot zu holen. Denn wenn sie einen lieben, jeder Mensch möchte einen anderen Menschen helfen, wenn er irgendwie krank ist. Es ist eine Erkrankung und Therapie kann helfen, aber ich habe meinen Partnerin nie mich auch helfen,
ach so,
mir helfen lassen. Das, ja.
Auch bei wachsenden finanziellen Problemen, ja, ne?
Also, ach, Geld ist ein Riesenthema. Ich habe alles verkauft. Ne? Ich bin wirklich in die Entgiftung dann mit einer Hose und 2 T-Shirts. Ich habe
alles andere war weg.
Klamotten.
Selbst die Arbeitsutensilien, ja, ne?
Ich habe relativ schnell angefangen, meine Computer, meine Kameras zu verpfänden.
Sie doch aber brauchten zu.
Ja, ja, genau. Das ist das Absurde.
Also der Teufelskreis dann.
Ja, ja, da sieht man mal, wie krass die Abhängigkeit ist. Ich muss eigentlich ein Konzept schreiben, aber ich brauche Kokain, also verpfände ich meinen Computer, kann dann aber nicht mehr das Konzept schreiben, wofür ich eigentlich Kokain gekauft habe. Also es ist alles das ist so absurd. Mhm. Da kriege ich auch gerade richtig Gänsehaut, darüber zu sprechen, weil das natürlich, wenn ich das sage, dann klingt das richtig krank. Und deswegen ist es auch eine Krankheit. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch krank. Ja. Über den Weg raus aus dieser Krankheit sprechen wir gleich. Hagen Decker, Filmemacher. Bis die Kokainsucht das Regiment übers Leben übernommen hat, kann man das so sagen? Ja, ne?
Oder? Ah ja, sehr schnell, ja. Man kann schon sagen, nach einem Jahr war ich eigentlich schon abhängig.
Aber 15 Jahre hat es gedauert. Ja. Wann haben Sie erkannt, ich muss da raus? Was war da der Auslöser? Körperlich oder einfach nicht mehr weitergekonnt? Oder?
Das ist immer sehr schwer zu beantworten, da das eigentlich eine Aneinanderreihung von Tiefpunkten sind. Am Ende war es tatsächlich fremdmotiviert. Also meine Partnerin hat ganz klar gesagt, rund um 2021, du musst was machen, sonst verlasse ich dich. Und das war für mich der Grund, was zu. Also ich habe natürlich das selber auch gespürt, ja. Mhm. Das ist schon klar. Nur ich weiß nicht, ob ich ohne diese Fremdmotivation und ohne diese Ansage, also im Endeffekt hat sie mich dann auch verlassen, eben nach dem Rückfall, nach der ersten Therapie. Und zwar auch, das war auch gut von ihr, weil irgendwann müssen sich die Angehörigen auch beschützen und abgrenzen. Wenn der Süchtige nicht offen kommuniziert, dass er wirklich abhängig, abstinent sein möchte.
Ich habe gerade gedacht, Fremdmotivation. Ich habe mal gedacht, also eine Therapie hat eigentlich nur Sinn, wenn die eigeninitiiert ist.
Ja, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite habe ich viele Menschen kennengelernt in Suchttherapie, die durch eine Fremdmotivation dort saßen und daraus eine eigene Motivation entstanden ist. So war es bei mir auch. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung und haben wir auch in der Sendung schon öfter thematisiert, dass eine Fremdmotivation nichts Negatives ist. Mhm. Ja. Denn man ist ja so stark mit der Sucht verbandelt. Also man muss sich das vorstellen, ich habe quasi eine Beziehung mit der Substanz geführt. Ne? Die Substanz hat mir geholfen in Anführungsstrichen, ne? Ich apostrophiere, sie hat mir geholfen bei Problemen, sie hat mich Tage überstehen lassen, von denen ich dachte, dass ich sie nie nüchtern überstehe. Das ist natürlich ein Trugschluss und nicht die Realität. Aber diese Beziehung, die mir doch so wichtig war, über ein Jahrzehnt dann zu verlassen, da darf auch eine Fremdmotivation dabei sein.
Und da sind eventuell eben auch Rückfälle dabei. Heißt Rückfall eigentlich, oder wie kriegt man das hin, dass ein Rückfall nicht bedeutet, das klappt nie, also dann aufzugeben?
Also es ist eine Rückfallerkrankung. Das heißt, Rückfälle sind Teil des Krankheitsbildes und das macht es natürlich wieder umso schwieriger, ja, für Angehörige da einen richtigen Zugang zu finden.
Sagen Sie heute noch, dass Sie süchtig sind oder was?
Ja, absolut, ich bin abhängig.
Also man ist nicht weg davon?
Nee, das ist ja chronisch. Also das ist der Stand der Wissenschaft. Es gibt sicherlich auch Menschen, die das verneinen. Aber wir versuchen mit Sucht und Süchtig an dem uns zu orientieren, was wir von Ärzten lernen durften und was die Ärzte auch bei uns in der Sendung erzählen. Das ist eine Fehlfunktion des Belohnungssystems und diese biochemischen Veränderungen dort sind irreversibel. Also das kennt man doch aber auch aus dem Volksmund vom Alkoholiker, wo man weiß, der darf nie wieder was trinken. Ja. So, nie wieder. Und auch in 10 Jahren kann es sein, dass mein Suchtgedächtnis mir an einem richtig beschissenen Tag eben vorschlägt, den Tag können wir besser machen mit Kokain. Und deswegen ist die Suchterkrankung ist eine chronische Erkrankung.
Und eine Therapie, oder ich glaube, Sie haben es vorhin auch einmal kurz erwähnt, dass Sie durch die Therapie überhaupt erst erkannt haben, was gibt mir diese Droge eigentlich, was ersetzt die? Also das ist das Ziel quasi, sich erstmal selber...
Das war mein Ziel.
Okay.
Jeder Rehabilitant, wie man sagt, formuliert seine eigenen Therapieziele. Im Zusammenhang mit dem Therapeuten, wir haben natürlich alle die gleiche Therapie, nur da geht es darum, die eigene Motivation dann auch eben zu stärken. Warum möchte ich, also was will ich hier erreichen? Die Suchttherapie ist ja auch nur ein Teil einer normalen Verhaltenstherapie und man hat also sehr viele Angebote in so einer Einrichtung und das hat wirklich mein Leben verändert.
Ja, zum Beispiel malen haben Sie angefangen. Ich habe gedacht, richtig. Malen, das sagt man so in der Therapie, Maltherapie. Und dann gehen schon die Augenbrauen hoch. So, ja, aber für mich ist das nichts. Sind Sie gleich? Sie sind so ein kreativer, künstlerischer Mensch, da war vielleicht Malen dann wirklich...
Man muss auch sagen, dass ich bei allen Therapieangeboten mit einem wirklich offenen Herzen und da saß. Und ich war ja so, ich habe die letzten Jahre nur geweint. Ne? Ich war so traurig und verzweifelt. Ich war wirklich so tief im Suchtloch, dass ich, wie gesagt, ich habe alles verkauft. Ich habe meine Freundin angelogen, die ich über alles geliebt habe.
Sie haben Kinder, die haben sie ja wahrscheinlich auch angelogen.
Ja, und ich war sicherlich auch nicht jeden Tag dann eben auch so richtig fit, ja. Also ich habe heute auch noch sehr viele Tage, an denen es mir schwerfällt, das, was ich getan habe, mir selbst zu verzeihen. Da bin ich auch im Prozess. Und zum Malen, ich fand es einfach schön und es hat mir sehr geholfen.
Ich habe irgendwo gehört, ich glaube, Sie haben irgendwo gesagt, und das fand ich ganz interessant, dass Ihr Output an Bildern auch groß ist und dass Sie manchmal eben diesen kreativen Output mit Malen jetzt ganz gut da einen Weg gefunden haben, damit umzugehen.
Da kann ich ja gar nichts mehr zu addieren. Nee, ist völlig richtig. Also als Regisseur drehte man dann, also wir nennen das, ne, Musikvideos, Werbespots nennen wir in der Branche, sind auch Filme. Ja, manch einer hängt sich da auf, ist ja gar kein Film. Ja, aber auch 20 Sekunden brauchen eine richtige Dramaturgie. Und für uns in der Branche ist das ein Film. Und man dreht halt nur 5-6 Filme, in meinem Fall Musikvideos und Werbespots, in einem Jahr. Ich habe aber vielleicht mehr kreativen Output, wie du richtig, Frau Heise, wie Sie richtig gesagt haben. Und ich kann halt jetzt jedes Mal mir einfach einen Rahmen nehmen und loskleksen und spritzen.
Ja. So, und also über den Podcast haben wir, also dass das quasi auch ein bisschen Teil der Therapie auch war. Also ich würde sagen, der Podcast, ist das sowas wie so eine öffentliche Selbsthilfegruppe oder
ja,
so?
Also, ja, ja. Also es ist die größte, kleinste Selbsthilfegruppe der
Welt.
Weil wir sitzen in dem Moment ja nur zu zweit dort. Aber die Menschen, die zuhören, haben das Gefühl, mit dabei zu sein. Das merken wir jedes Mal, wenn wir die Leute treffen. Letztens hat uns eine Drogenberatungsstelle angerufen und hat gesagt, dass jeder Dritte in der Woche eben inspiriert durch den Podcast seinen Konsum hinterfragen möchte und eine Beratungsstelle besucht hat. Und man spürt wirklich, also dafür sind wir auch so endlich dankbar. Wir spüren, dass sich Menschenleben verändern.
Sie verweisen ja dann immer auf Therapie, ne? Also Sie sind ja nicht derjenige, der da hilft.
Nein,
sondern
wir haben auch keine Lösungsangebote und das möchten wir auch nicht vermitteln, denn wir sind ja keine Ärzte, wir sind Betroffene.
Ja. Es gibt aber ganz viele, die dann auf sie reagieren. Sie müssen, weiß ich nicht, wie viel Mails und Anfragen und so weiter beantworten. Ist das nicht auch, das ist ja auch nun wieder eine Verantwortung. Ist das nicht auch schon wieder ein Druck? Wo ich denke, Mann, also.
Ja, wir haben zum Glück
Hilfe.
Können
Sie inzwischen mit so einem Druck umgehen?
Ja, ja. Es ist einfach schöner Druck. Denn es geht halt wirklich, also John und mir geht es wirklich um die Sache. Ja, wir machen keine Cash-Grab-Situation und sind monetär getrieben.
Aber leben müssen sie auch von was.
Ja, ja, klar, aber wir wollen wirklich, also für mich ist der schönste Moment, wenn ich Leute auf der Straße, wenn die auf mich zukommen und sagen, guck mal, wir sind hier ein Couple, ein Couple kommt auf mich zu und er sagt, weißt du, inspiriert durch die Sendung, habe ich ihr vor 2 Monaten alles erzählt und jetzt bin ich auf Therapie und wir sind immer noch zusammen und wir stärken uns gegenseitig und wir schaffen das so. Dann geht mir mein Herz auf.
Ja. Haben Sie, also es musste Ihnen ja viel verziehen werden. Das kann man aber nicht einklagen.
Nee.
Da muss man drauf warten, bis die Leute einem verzeihen.
Ja. Das war das Schlimmste in der Abstinenz. Ja. Also das war, ich durfte lange die Kinder nicht sehen. Dann gab es sehr viel Jugend am Thema. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Das hat sich mittlerweile, können wir uns begrüßen alle und können einen okayen Tag haben. Und ich kann mir selbst schwer verzeihen und ich habe jetzt erst nach 2 Jahren auch begriffen, dass ich auch in keinster Weise beeinflussen kann, wie lange die anderen brauchen, um zu verzeihen, ne? Aber es gab Tage, die waren wirklich, war ich auch wieder sehr, sehr traurig. Ja.
Hagen Decker, Dankeschön für
danke
diese
für die,
Ehrlichkeit.
Ich danke für die Einladung. Ja.
Diese Ehrlichkeit ist auch im Podcast immer wieder zu hören, Sucht und Süchtig. Und den kann man live erleben am 20.10.
Am 20.10. die große Geburtstagsshow für die ganze Familie. Tatsächlich, da werden einige harte Themen ausgelassen. 2 Jahre Sucht und Süchtig, 20.10. am Babylon. Es gibt noch wenige Tickets.
Und wichtig ist Geld natürlich auch, um diesen Podcast.
Und Felix Räuber singt allein an diesem Abend auch.
Ja. Also, wenn das nicht schon ein Grund ist.
Ja.
Danke für das Gespräch.
Tschüss.